Hallo, liebe Breaking Bad-Freunde, willkommen bei eurem liebsten Tiermedizin-Podcast. Ich bin Karim und gleich kommt noch Jana dazu und heute reden wir über mein Lieblingsthema, Katzen. Aber Jana hat es vorgeschlagen. Kleiner Disclaimer, es gibt sehr, sehr spannende Themen, aber zwischendurch bin ich mal 5 oder so ungefähr Minuten nicht zu hören. Stört euch nicht daran, da war einfach meine Tonspur weg. Sorry, aber jetzt geht's spannend los. Drei, zwei, verarscht.
Fehlstart.
Kannst du das bitte in die Outtakes machen?
So, jetzt drei, aber. Drei, zwei, eins. Oh Mann, hi Karim. Das war eine schwere Geburt.
Ja. Wenn ihr wissen wollt, warum wir lachen. Jana, häng das mal ganz am Ende in die Outtakes ran, okay?
Oh nee, das ist nicht gut für mein Image. Aus, was da über Technik behaltet lieber für mich.
Wie geht's dir sonst, außer dass deine Technik böse zu dir ist?
Ja, ganz gut. Ich bin auch ein kleines bisschen müde, aber ansonsten alles fein. Ich freue mich auf die Folge.
Jana hat mir geschrieben, wir besprechen ja vorher immer, was das übergeordnete Thema ist und dann sucht jeder was dazu raus. Und Jana schrieb mir, sag mal, ist das Thema Katzen für dich okay? Und dann meinte ich, na gut, okay, wenn es ja, sein muss.
Mir ist aufgefallen, wir haben wirklich seit, ich habe nachgezählt, 6 Folgen nicht über Katzen geredet.
Das kann nicht passieren, das darf nicht passieren.
Um mal Stefan Raab zu zitieren, was denn da los?
Wirklich. Wir haben, bevor wir in die Themen einsteigen, noch ganz kurz am Ende nach den Themen habe ich eine sehr interessante Zuschrift über Instagram bekommen bezüglich der letzten Folge und deiner Toxoplasmose, Jana. Erzähle ich dann zum Schluss. Und genau, du hattest auch noch irgendwas, oder?
Ja, ich kann noch das Hasenkaninchen-Rätsel auflösen.
Ah, ja, richtig. Hit me.
Jetzt? Ja.
Also, was war die Frage?
Ich will nichts sagen, aber told you so.
Also, in der letzten Folge hatte ich, ich war mir nicht ganz sicher, sagen wir mal freundlicherweise so, ich war mir nicht ganz sicher, ob Kaninchen und Hasen miteinander verwandt sind oder sich vom miteinander vermehren können. Ich befürchte, ich habe Quatsch erzählt,
nee.
Ne?
Nee, die haben, also.
Die haben gar nichts miteinander zu tun.
Es sind einfach unterschiedliche Arten, also. Mhm. Kaninchen sind halt, das hatte ich so grob im Kopf, die vermehren sich ja so unglaublich, ne? Sind so, weiß ich nicht, mehr so bei den Mäusen anzusiedeln und Feldhasen haben eine relativ andere Physiologie, die kriegen viel weniger Nachkommen, die haben viel längere Generationszeiten und so, also die vermehren tun sie sich nicht untereinander. Und das, was so rumhoppelt in der Stadt, sind halt einfach irgendwelche Wildkaninchen. Die sind hier bei uns in Mainz, sind die auch ultra klein teilweise. Da denkst du dir so, oh, was ist das? Ist das von irgendwo abgehauen oder so? Aber die sind einfach so.
Okay. Interesting. Okay.
Ja.
Gut.
Ach ja. Karim, ich habe noch eine Frage für dich.
Ja.
Kannst du, ich habe mich wieder ein bisschen aufgeregt diese Woche. Ausnahmsweise nicht über Technik, sondern über unseren Berufsstand.
Oha.
Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wir sind so verdammt rückständig.
Das musst du spezifizieren, in welchem Bereich?
Also es ist, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, weil die Tiermedizin ja so, keine Ahnung, der kleine Bruder von der Humanmedizin ist, der sich immer nur alle Sachen von oben abguckt und dann versucht zu adaptieren, haben wir selber keine eigenen Ideen. Es gibt irgendwie keine Innovationen in unserem Bereich. Wir sind auch irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind fortschrittsfeindlich. Also ich weiß auch nicht, wir sind so eine Gesellschaft aus sehr handwerklich geprägten Leuten, die irgendwie allem Neuen gegenüber erstmal richtig arg skeptisch sind. Und diese ganzen, ne, diese hier Vetevo oder so Geschichten, solche jungen tiermedizinischen Startups kriegen ja einen riesen Shitstorm erstmal aus der Community, was teilweise nicht mal mit inhaltlicher Kritik begründet ist, sondern einfach nur das ist nicht normales Tierarzthandwerk. So. sorry to tell you, aber Zeiten ändern sich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind einfach, also ich meine, wir hatten ja schon mal die Diskussion, dass wir krass große Umsatzzahlen irgendwie anderen Dienstleistern in der oder anderen Produktdesignern in der Sparte überlassen, weil wir uns einfach irgendwie nicht kümmern.
Tierfutter, Körbchen,
sowas. Ja, genau. Irgendwie, also, ne, dass halt Tierhalter sehr viel Geld ausgeben für ihre Tiere, aber quasi nicht beim Tierarzt, sondern woanders.
Ja.
Und ich hab einfach das Gefühl, es gibt keine Innovationen bei uns in der Branche. Es gibt keine, also das ist eine sehr unproduktiver Rant von meiner Seite, weil ich keinen Gegenvorschlag habe. Ich kann da nichts produktiv hinzufügen. Aber ich denke manchmal, boah, es muss doch möglich sein. Und ich meine, eine ähnliche Entwicklung hatten wir irgendwie auch letztens diskutiert, was so Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis angeht. Da liegen wir so hinten dran, da malen die Mühlen auch so langsam und da muss man immer noch mit einer Machete vorneweg durch den Dschungel laufen, um irgendwie so einen Standard hinzukriegen, der in anderen Branchen schon irgendwie vor Jahrzehnten gegeben war. Und das zieht sich für mich gerade so durch, deswegen bin ich, ich bin gerade so ein bisschen genervt.
Darf ich da was?
Was sagst du dazu?
Ich hab bei Überraschung eine viel, viel positivere Einstellung dazu. Ich kann aber auch sagen, warum das so ist.
Ja, weil du nicht klinisch arbeitest.
Ganz genau, weil ich nicht klinisch arbeite und weil ich mich dementsprechend mit einer anderen Bubble umgebe. Und die Bubble, die ich so mitbekomme, sind halt Leute, die sehr neue Konzepte versuchen, auf die Straße zu bringen. Und das halt auch in größeren Unternehmen. Und ich habe den Eindruck, dass es schon so ist, dass sich viel, viel tut. Es gibt aber halt diese Schicht an Leuten in Machtpositionen, die das nicht so mögen, weil natürlich das die eigene Macht bedroht, wenn man halt es schon immer so gemacht hat und jetzt auf einmal sich Dinge ändern. Ist der normale Reflex, dass man halt sagt, nö, das will ich nicht. Und ich habe aber das Gefühl, dass das immer weniger wird. Und dass sich schon irgendwie relativ viel tut. Und dementsprechend sehe ich das genauso wie du im Endeffekt. Aber ich sehe die Aussicht positiv, dass das nicht mehr lange so andauern wird, weil einfach der Druck, der irgendwie der Wasserdruck, der gegen den Staudamm drückt, immer stärker wird. Und irgendwann bricht das Ding halt.
Ja, vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Geduld. Aber das habe ich generell als Problem. Ich mag das nicht, wenn Veränderungen so lange brauchen.
Aber ich meine, wir machen ja schon was, oder? Also, ich soll jetzt nicht so mega Selbstlob sein, aber es ist ja schon das, was wir hier machen, ist ja auch ein neues Medium, Podcast, established 2004. Das ist ja dann irgendwie noch relativ neu. Und das, was wir machen, ist ja auch irgendwie Wissensvermittlung auf eine neuere Art und Weise, die nicht irgendwie Uni und Lehrbuch oder irgendwelche trockenen Fortbildungen ist. Und dementsprechend bist du ja schon Teil des Lösungsprozesses. Insofern hast du ja schon irgendwie eine positive Herangehensweise.
Ja, nur vielleicht an einem anderen Ende als der klinischen Arbeit.
Ja, klar, richtig. Aber das ist ja irgendwie, ne, wir haben ja ganz viele Tiermedizinerinnen irgendwie im Studium als Zuhörerin und das irgendwie, ja, die sind die nächste Generation, die danach kommen und diese ganze Situation noch weiter verbessern.
Okay, also ich werde mich weiterhin Geduld üben.
Nein,
aber es war trotzdem nicht
du machst
Mal,
schon
ich
was.
Darüber aufgeregt habe.
Ja, ich will das auch gar nicht kleinreden. Die Probleme sind kacke und ich kriege das ja gerade von den Uniklinikern in meinem Freundeskreis kriege ich das ja mit, wie beschissen einfach die Situation ist.
Woran kannst du dich erinnern, welche Veränderung in der Tiermedizin so richtig bahnbrechend war?
Hellerbrunner Mischung über Blasrohr injiziert. Von 1998 oder so, keine Ahnung. Nee, aber da fehlt mir auch die Expertise, da bin ich zu wenig drin. Ich glaube schon, dass es ganz viele bahnbrechende Dinge gibt, die nicht direkt aus der Humanmedizin kopiert wurden. Moment, kann ich dir sagen. Cat-Friendly Clinics passt ja zu unserem heutigen Thema. Das ist halt ein Ding, das nicht aus der Humanmedizin kommt, sondern wo man sich halt ethologisch das angeschaut hat, hey, was brauchen Katzen eigentlich? Und Kliniken so ausrichtet, dass es den Bedürfnissen unserer Patienten gerecht wird. Das ist doch etwas, was extrem positiv ist, was nicht aus der Humanmedizin kommt, sondern halt homegrown ist. Das ist doch
sondern aus den USA.
ist doch jetzt voll egal, Tiermedizin ist ja, ne, so.
Ja, okay, ich schalte jetzt mal den Kritiker ab. Ja, es gibt bestimmt diverse Beispiele, ich kenne sie noch nicht. Also wenn ihr welche habt, immer her damit, ich kann die Aufmunterung gebrauchen.
Ja.
So,
ja.
Und jetzt erzähl mir was über Katzen, Karim, bitte.
Ich möchte was, das würde dich vielleicht überraschen, nicht über Hauskatzen erzählen, sondern über Luchse.
Oho, okay.
Oho, Lynx, unseren eurasischen Luchs. Und zwar ist der Hintergrund ein ganz einfacher. Mein Touch-Rugby-Team, unser Name ist Lynx. Wir sind ein internationales Team, also sehr viele Briten und Australier und so. Und deshalb sprechen wir Englisch und deshalb halt Lynx. Und wir haben den Luchs ausgewählt, weil ein Kumpel, der Flo aus meinem Team, die Idee hatte, halt irgendwie ein heimisches Tier zu nehmen, das mal nicht der Löwe ist. Der Löwe ist ja das Wappentier von Bonn, sondern halt eine andere Katze. Und der Luchs ist ein Tier, das halt hier lange heimisch war in unseren Breitengraden, das wir aber halt knallhart ausgerottet haben. Und jetzt wird der Luchs wieder angesiedelt, schon länger. Und über diese Wiederansiedelung habe ich ein bisschen was gelesen, das möchte ich euch berichten. Und dann gibt es ein paar interessante Aspekte, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Weil ja nicht nur der Luchs wieder angesiedelt wird, sondern ja parallel noch andere größere Raubtiere, Bären, Wölfe, sowas, Geier. Und da gibt es interessante Unterschiede. Aber fangen wir mal vorne an. Also, Luchse wurden massiv bejagt, wurden ausgerottet von uns. Und seit Mitte des 19. Jahrhunderts, also ich glaube, der letzte wurde irgendwie 1913 oder so, wurde irgendwie in Österreich noch ein Luchs geschossen. So, wenn man sich mit dieser Historie auseinandersetzt, so ein bisschen weird. Wir haben irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt, so, ah, shit, die Luchse sterben aus, voll blöd. Und dann liest man aber, ja, der letzte erschossen wurde 1913. Egal, so ist das halt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird der auch wieder angesiedelt. Das hat primär die Schweiz vorangetrieben, aber dann kam irgendwann auch Österreich und auch Deutschland dazu. Ich bin da ursprünglich auch noch drauf gekommen, weil die Daniela von Woidegoas hat einen Artikel verlinkt, dass ein Luchs in den Quellenschutzwäldern von Wien gesichtet wurde, was ja irgendwie schon ziemlich cool ist.
Ja.
So. Was ich jetzt interessant fand, ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei Bären und Wölfen habe ich auch den Eindruck, dass das auf mehr Widerstand in der Bevölkerung tritt, oder?
Ja, ich wollte dich gerade fragen, was hat ein Luchs für ein Beuteschema? Das weiß ich nämlich gar nicht. Ist das irgendwas, was uns stören könnte?
Genau, das ist so ein bisschen, das bestätigt so ein bisschen, also das ist so ein bisschen der vermutete Grund, warum Luchse die Wiederansiedlung von Luchsen, man ist halt, die meisten Leute sind indifferent. Also bei Wölfen sagen halt alle so, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so super, aber na gut. Bei Luchsen sagen alle, okay, keine Ahnung, wird schon passen. Und das ist vermutlich, weil man bei Luchsen nicht so richtig auf dem Schirm hat, was macht denn so ein Luchs eigentlich? Und Luchse haben einfach ein besseres Image, indem sie Gleichgültigkeit hervorrufen. Das ist für so eine Wiederansiedlung eigentlich ganz praktisch. Was die jagen, weil Luchse sind ja relativ groß und die sollten ursprünglich, war so das Argument bei der Wiederansiedelung, dass die eine Art natürliche Auslese für kranke Tiere machen sollten. Das heißt, wenn du so Paarhufe hast, Rehe und so Kram, dann war halt die Idee, okay, der Luchs krallt sich die kranken Tiere und frisst die und damit macht er quasi den Job, den sonst ein Jäger machen würde. Mhm. Und das Problem ist, dass Luchse nicht hetzen, sondern pouncen, also die springen Beute an und damit, anders als Wölfe zum Beispiel, und damit erlegen sie genauso kranke wie gesunde Tiere, weil da steht halt ein Reh und das wird dann angesprungen und gekillt und das ist dann egal, ob das krank ist oder nicht, weil so ein krankes Reh, ne, wenn du so eine Herde Rehe verfolgst, als Wolfsrudel, dann bleiben natürlich die zurück, die humpeln. Ja. So.
Aber haben wir nicht sowieso eine krasse Überpopulation, was das angeht?
An Rehen und so?
Ich meine, ich hätte mal sowas gehört. Das ist jetzt wieder so furchtbar Viertelwissen oder so.
wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Problem weniger die allgemeine Gesamtpopulation, also nicht, dass es insgesamt zu viele sind, sondern dass die Kacke verteilt sind. Das heißt, gerade Dammwild, die stehen halt alle an einem Fleck und verbeißen dadurch immer die gleichen Bäume und sorgen damit halt für Schäden. So, und da kommen wir nämlich direkt zum, perfekte Überleitung, vielen Dank, da kommen wir direkt zum positiven Aspekt von Luchsen, weil da, wo Luchse angesiedelt sind, in der Schweiz zum Beispiel, da hat man festgestellt, dass das Wild, die ganzen Paarhufer, weiter auseinanderstehen. Das heißt, die sind nicht alle so getummelt, weil das einfach viel zu gefährlich ist für die, sondern die sind weiter auseinander und damit schützt man indirekt den Wald, was halt voll praktisch ist.
Okay, und wo sind jetzt also die ganzen Luchse?
Die Luchse sind in zum Beispiel in der Schweiz in zwei verschiedenen Revieren, die aber keinen, also zwei Riesenbereiche in der Schweiz und da sind Luchse angesiedelt, die haben aber keinen Kontakt miteinander, also es gibt keine Brücke zwischen diesen beiden Gebieten. Und generell ist das Problem bei der Ansiedelung von Luchsen, das wir hier in Deutschland zum Beispiel haben, dass Luchse sich nur da ansiedeln, wo bereits ein anderes Luchsrevier angrenzt. Das heißt, die haben gerne Luchsnachbarn. Und ohne Luchsnachbarn zieht kein Luchs ein. Und deshalb musst du halt ganz viele gleichzeitig aussetzen, die aber für sich selber sorgen können müssen. Das heißt, so Nachzuchten haben halt häufig das Problem, dass die halt in der Wildnis, in Anführungszeichen in der Wildnis, also hier in deutschen Wäldern halt nicht selber Beute greifen genug. Und deshalb nimmt man halt ganz viel aus anderen Wildgebieten und schifft die dann hier rüber, um die hier auszusetzen, weil die das dann halt natürlich können, wenn die in der Wildnis groß geworden sind. So.
Ja, das heißt, man muss eine Populationsstraße von der Schweiz bis nach Bonn bauen, sozusagen.
Theoretisch ja, ist
immer
aber sauschwierig.
An Luchs.
Genau. Das wäre theoretisch sinnvoll, ist aber schwierig. Zusätzlich, also einfach weil du dann ja irgendwie müssten alle Bereiche da zwischendrin einstimmen. Okay, hier ist es okay, wenn Luchse durchgehen. Ist schwierig.
Dann gibt es Umgehungsluchsstraßen, wenn ein Landkreis nicht mitspielt und so.
Luchsschnellstraßen, Luchsautobahnen.
Ja. Okay. ich verstehe.
Ne? Das für eine genetisch stabile Population bräuchte man 50 plus Tiere. Jetzt mal so als Vergleich. Wir haben insgesamt in Deutschland 77 Tiere. Und die sind natürlich nicht alle an einem Fleck. Und
warte, 77, aber schon in freier Wildbahn?
Ja, aber komplett verteilt. Da ist irgendwie im Harz ist ganz viel und irgendwie in den Alpen und so. Naja. Also,
das war cool.
Ja, aber hält sich auch hart in Grenzen. 77 Tiere in ganz Deutschland ist schon mega viel.
Ich weiß, aber ich hätte jetzt gar nicht gewusst, dass es die überhaupt noch irgendwo wild gibt.
Ja, okay. Ja, dann ist es doch eine positive Nachricht.
Ich will da hin, ich will so einen sehen.
Ja, ne, das wäre Hammer. Aber man sieht die sehr selten, weil es halt Katzen sind und die halt einfach.
Ja.
Du kennst ja Katzen. Was ich interessant finde, ist, dass Luchse, also das Hauptargument bei allen Wildtieren ist ja, oh Gott, das Nutzvieh. Und wenn man sich das anschaut, dann stimmt es tatsächlich, dass Luchse Nutzvieh erlegen. Besonders in waldnahen Weiden. Weil dann der Luchs im Wald hockt und halt, wenn da irgendwie die Ziege nebenan steht, dann snackt er die halt.
So groß jagen die?
Ja.
Das hätte ich nicht gewusst. Okay. Mhm.
Die sind auch relativ groß. Guckt euch mal so ein Bild von einem Luchs an, so in einem Wald oder so. Da sieht man, dass das schon dicke Dinger sind. Das sind schon ziemlich beeindruckende Tiere.
Du wirst es bestimmt in deine Story posten, oder? Dass wir alle mit Zusatzinfos versorgt
werden. Na klar, natürlich, auf jeden Fall.
Wundervoll, ja.
Ich finde das ganz interessant, wie die Schweiz das regelt, weil die haben auf der einen Seite, sagen die halt, okay, wenn du Bauer bist und deine Ziege, dein Schaf, was auch immer wurde vom Luchs gerissen, dann zahlen wir dir 100% davon, no questions asked. So. Aber die haben auf der anderen Seite halt auch Gegenmaßnahmen. Das heißt, die besonders gefährdete waldnahe Weiden kauft der Staat auf und sagt dem Bauer halt, hier, was nimmst du damit normalerweise ein? Hier hast du das Geld und wir lassen die jetzt ohne Tiere, diese Weide. Und gleichzeitig gibt es ganz klare Kriterien. Ich konnte die Kriterien nicht finden. Ich konnte nur die Aussage finden, dass es klare Kriterien gibt, wann ein Luchs abgeschossen werden darf. So, wenn du ein Problemluchs hast, dann wird so ein Luchs halt auch mal geschossen. Und das kommt wohl nicht häufig vor, aber es gibt da halt Regeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Sinn dahinter so ein bisschen ist, dass man sagt, okay, alles klar, kein Stress, ne? Wenn es ganz schlimm wird, dann sind wir auf eurer Seite jetzt gegenüber den Bauern. Ja. Und das, was empfohlen wird, und damit möchte ich enden, sind Herdenschutzhunde. Und Herdenschutzhunde, die, ne, ist klar, die verbellen dann halt einfach so einen Luchs. Aber es gibt nicht nur die Empfehlung für Herdenschutzhunde, sondern, und das habe ich wirklich noch nie gehört, Herdenschutzesel.
Was?
Hast du das schon jemals gehört?
Nein. Okay. Oh mein Gott, wie niedlich.
Ich bin ein bisschen in ein Loch gefallen, in ein Rechercheloch, zum Thema Herdenschutzesel. Es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel zum Thema Herdenschutzesel. Und Herdenschutzesel, das ist nichts Besonderes anscheinend. Das gibt's relativ weltweit ziemlich häufig. In den USA wird das irgendwie sehr viel eingesetzt, weil Esel das fressen, was eh auf der Weide ist. Die müssen also nicht extra gefüttert werden. Die sind sehr ausdauernd und hochaggressiv. Und das ist einfach total geil.
Da wäre mir aber eine Ziege eingefallen.
Herdenschutzziegen. Aber Ziegen sind, glaube ich, nicht groß genug. Das ist das Problem.
Ja. Krass. Ja, und dann stellt sich so ein Esel vor einen Luchs und sagt, hier, hau mal ab, Bruder.
Genau, ja. Und in den USA gibt es Untersuchungen, dass Esel signifikant Schäden durch Kojoten vermindern können. Das heißt, der Esel boxt dann den Kojoten.
Ich finde es ja schon interessant. Also Esel sind ja eigentlich per se, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber eigentlich auch Herdentiere. Mhm. Herdentiere ist gleich Beutetier, ist gleich Fluchttier. Mhm. So. Woher nimmt der Esel sein Selbstverständnis als Bodyguard für die anderen?
Ich kenne mich mit Esel nicht so aus, aber anscheinend liegt das im Naturell der Esel, dass der Esel halt, wenn eine Bedrohung kommt, sagt, komm mal her, Junge, ich hau dich weg. Und nicht, ah, scheiße, wie so ein Pferd, lieber mal wegrennen, wenn irgendwie das Blatt raschelt.
Okay, Eselpsychologie, wir brauchen Hilfe, wieder mal.
Aber es ist spannend, oder? Ich fand das total faszinierend.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, deshalb gibt es tatsächlich in der Schweiz Herdenschutzesel gegen Luchse. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Geil, oh mein Gott. Ach ja. Vor allen Dingen sind Eselbabys so unfassbar süß.
Ja, ich glaube.
Eselfohlen? Eselfohlen sind unglaublich niedlich.
Die sind mega niedlich, vor allem mit diesen, wenn die dann noch so Schlappöhrchen haben.
Ja, genau. Das ist 90% von diesem Tier sind Ohren.
Ja, wir haben einen Sendungstitel, 90% Ohren. Ja. Okay, das war's zu meinen Luchsen und ich möchte noch abschließen mit den Worten Golings. So.
Ja, ja, okay. Der Twist musste noch kommen.
Klar. Was hast du uns zu erzählen?
Ja, wir gehen von der Wildnis wieder zurück in den Haushalt. Ich habe mich nämlich tatsächlich mit den Hauskatzen wieder beschäftigt und ich habe mir die Frage gestellt, ob Katzen Fremdsprachen sprechen. Also wenn jetzt so eine Hauskatze...
Alter, was für eine random Frage.
Ja, was ist deine Antwort? So, und an genau dieser Stelle der Aufnahme kommt hier erstmal keine Antwort mehr von Karim, denn sein Audiogerät macht eine kurze Verschnaufpause. Keine Sorge, nur ein paar Minuten, dann geht's ganz normal weiter. Also, wenn jetzt so eine Katze draußen einen Luchs trifft, dann kann ich mir denken, naja, das ist irgendwie so, die sind ja artverwandt, ähnliche Körpersprache und so. Kann schon sein, dass die irgendwie kommunizieren können. So, das war die, aber ach so, und dann, wie ist es mit anderen Spezies? Verstehen Katzen Menschen, verstehen Katzen Hunde? Das war die eine Sache, die ich mir überlegt habe. Und dann kam aber so dazu, dass es ja auch voll charakterabhängig ist. Und so ein Katzencharakter, dachte ich mir, ey, wenn es schon Pet Attachment Scales gibt, wissenschaftlich ausarbeitet, gibt es doch bestimmt auch Untersuchungen zu Katzencharakteren. Ja, ich wurde nicht enttäuscht. Es gibt wie beim Menschen die Big Five der Psychologie, die Feline Five Factors. Also genau, man nimmt nicht immer die Gegensätze, sondern nimmt quasi immer nur einen Pol. Also Aufgeschlossenheit, Offenheit für neue Erfahrungen ist eins, dann Perfektionismus, Geselligkeit, das ist das, was du mit Extraversion meinst, Verträglichkeit und Neurotizismus, was bedeutet so eine Verlässlichkeit oder eine sehr emotionale Ader. So, und das Gleiche auf die Katze angewendet, da kommt im Prinzip was ganz Ähnliches raus. Das haben sich australische Forscher angeschaut und haben einfach irgendwie mit mehreren tausend Katzenbesitzern eine Umfrage gemacht und haben dann Werte ausgewertet. Also die haben irgendwie super viele Sachen abgefragt, über 50 Faktoren, welche Verhaltensweisen eine Katze zeigt und wo man die einordnen würde, und haben die dann so zusammengebaut zu eben diesen fünf Gruppen. Und dann kommt auch raus Neurotizismus, Extraversion, aber da auch noch Dominanz, Impulsivität und dann auch wieder Verträglichkeit. Ich muss immer, wenn ich Big Five höre, muss ich an afrikanisches Gamewild denken. Weil du ja immer, wenn du auf Safari gehst, dann willst du die Big Five sehen. So. Übrigens, wobei mich immer wundert, dass da also die Big Five sind nicht die Tiere, wo man, von denen man denkt, dass sie die Big Five wären. Die echten Big Five sind, glaube ich, Leopard, Löwe, Nashorn, Gnu nicht. Warte, Leopard, Löwe, Nashorn. Okay, ich muss nachschauen. Ja, recherchier du das mal. Elefant natürlich. Elefant. Und das letzte sind diese komischen, wie heißen die denn? Nicht die Gnus, sondern die anderen Dinger mit den Hörnern. Büffel, nicht Bullen. Oh mein Gott, harter Brainlag. Ja, genau. Da wundere ich mich immer, dass die da drin. Okay, das war jetzt eine richtig random Schleife. Also, Big Five der Psychologie. Oh. Ja, wie komme ich jetzt wieder zurück? Also, bei Katzen, wie gesagt, Neurotizismus, Extraversion, Dominanz, Impulsivität und Verträglichkeit. Und was diese Autoren der Studie daraus ableiten, ist, dass das zum einen Einfluss hat auf deren Wohlbefinden, weil nicht jede Katzenumgebung ist auf die spezielle Charaktereigenschaft von diesem einzelnen Tier zugeschnitten. Also ängstlichere Tiere bräuchten halt irgendwie mehr Verstecke, gesellige Tiere bräuchten mehr Spieloptionen und sehr verträgliche Tiere bräuchten halt mehr Artgenossen oder so. Und dass es sich aber auch auf das Wohlbefinden auswirkt, weil die medizinische Versorgung eine andere ist. Und das macht voll Sinn, weil du natürlich eine krätzige Katze viel weniger gerne zum Tierarzt schleifst und weil der Tierarzt wiederum diese krätzige Katze viel weniger ausführlich untersuchen können wird und behandeln können wird. Und auch die Symptome schwerer einzuschätzen sind, weil Tiere, die weniger gesellig sind oder die einen weniger stark ausgeprägten Charakter sonst zeigen, vielleicht ihre Symptome auch länger unter Verschluss halten oder man das nicht so schnell bemerkt. Aber das nur nebenbei. Interessant fand ich hauptsächlich, dass die Katzenpsychologie sich wissenschaftliche Grundlagen schafft. So, aber zurück zu den Fremdsprachen. So, das war jetzt die sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Ja, es tut mir leid. Die letzten paar Minuten habt ihr meine Tonspur nicht mehr gehört, quasi seit Janas Thema Beginn. Weil meine Batterie alle war.
Ich habe schöne Selbstgespräche geführt.
Ja, ich war schon da. Mann, egal. Gut, jetzt bin ich wieder am Start. Erzähl uns doch bitte weiter.
Okay, ich gehe noch mal ein kleines Schrittchen zurück und fange noch mal bei den Hundegeschichten an. Mhm. Also, die Frage war, ob sich denn Hunde und Katzen verstehen. Es gibt ja viele Haushalte, die mehrere Haustiere halten und auch quasi Spezies gemischt halten. Und da es bei Hunden und Katzen ja viel so ist, dass die Kommunikation über Körpersprache und Körpersignale funktioniert, stellt sich berechtigterweise die Frage, ob die sich überhaupt verstehen können. Weil es gibt durchaus Signale, die sind super widersprüchlich. Also eine Katze, nee, andersrum, ein Hund, der auf dem Rücken liegt mit allen Pfötchen in der Luft, der ist verspielt, der fühlt sich wohl, der ist vielleicht unterwürfig, wenn gerade einer über ihm steht. Eine Katze, die auf dem Rücken liegt und alle Pfoten in die Luft streckt, die hat prinzipiell,
will ich töten.
Ja, die hat prinzipiell mal all ihre Waffen, ihre Klingenhände, hat sie einsatzbereit nach oben und ist nicht so richtig im Wohlfühlmodus. Es gibt auch Katzen, die drehen sich auf den Rücken, wenn es ihnen richtig gut geht. Aber in der Regel, wenn Katzen spielen und auf dem Rücken liegen, dann ist das der volle Angriff. Und bei Hunden ist es mehr so, oh, kraul mir bitte den Bauch. Ja, anderes Beispiel ist so Pföteln. Hunde, die pföteln, also quasi mit einer Pfote so nach vorne tapsen, die machen das auch so aus, auf Englisch sagt man affiliative, also die sind so, die suchen so Kontakt, die wollen so mit dir quasi in Interaktion treten. Der Hund von meiner Mama macht das ganz schlimm. Wenn man aufhört, ihn zu streicheln oder wenn er irgendeine Aufmerksamkeit von dir will, dann kommt er zu dir und legt dir seine auch gerne mal schlammbesetzte Pfote einfach mal aufs Knie. Mach was mit mir. So. Katzen, die mit der Pfote hauen, wischen halt einfach eine. Da kriegst du so eine schöne Ohrfeige. Oder sie schmeißen irgendwas runter oder so. Also es gibt durchaus Anlass für die Frage, ob sich Hunde und Katzen in ihrer Kommunikation nicht hart widersprechen und es andauernd Missverständnisse gibt. Und da hat sich eine israelische Forschergruppe dran gemacht und hat das mit Umfrage und Beobachtungen von gemischten Hund- und Katzenhaushalten untersucht. Und die sind insgesamt zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die meisten Hunde-Katzenpaare sehr gut verstehen und dass die sogar im Prinzip Freunde sind. Das lag da bei dieser Studie, ich glaube, bei irgendwas um die 60%. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Würde ich sagen, ob ihr da nicht einen Bias in eurer
in der Auswahl, ne?
Genau, in der Auswahl hattet. Weil 60%, dass Hunde und Katzen Freunde sind, oder die israelischen
Hunde. I doubt it.
Ja, I doubt it. Genau so. Ja. Nichtsdestotrotz wollte ich mal die Kriterien aufführen, die die gefunden haben, um ein funktionierendes Hunde-Katzen-Leben zu ermöglichen. Und die haben sich angeschaut, zum einen, was hat das für einen Einfluss, also welchen Einfluss hat das Alter der Tiere, das Geschlecht, ob die kastriert sind, wer da wie lange wohnt, ob da noch andere Katzenhunde sind und so weiter. Und die haben rausgefunden, dass Kater hundefreundlicher sind als Katzen und dass bei Hunden und Hündinnen es aber keinen Unterschied gibt. Insgesamt ist es gut, wenn die Tiere sich jung kennenlernen. Das ist ja auch irgendwie eingängig, weil je jünger die sind, also Prägephase ist ja meistens schon rum, wenn die Tiere gehen wir mal davon aus, vom Züchter oder aus dem Tierheim kommen. Die meisten geben die ja dann so mit 10, 12 Wochen ab, dann ist quasi die Prägephase im Prinzip schon abgeschlossen. Aber es ist trotzdem noch ein Vorteil, wenn Hunde unter einem Jahr alt sind, beziehungsweise Katzen unter einem halben Jahr alt sind, wenn sie sich kennenlernen. Und dann ist es ein Unterschied, wer zuerst in dem Haushalt gelebt hat. Ein Hund, der zuerst im Haushalt lebt, wo dann eine Katze dazukommt, prinzipiell ein bisschen schwierig. Eine Katze, die zuerst im Haushalt lebt, wo ein Hund dazukommt, funktioniert besser.
Aha.
Jetzt ist die Frage, woran liegt es? Und die haben sich angeschaut, welches Verhalten, also wo sich das Verhalten ändert, an welcher Stelle. Und zwar ist nicht die Katze der springende Punkt, die sich anders verhält, egal ob sie zuerst oder als zweites da war, sondern der Hund verhält sich anders. Gesundheit.
Danke sehr, Entschuldigung.
Und dafür, da kommen wir wieder auf die Charaktereigenschaften zurück, dafür ist es wichtig zu wissen, dass Hunde in ihrer Geselligkeit sehr gut auch mit dem Menschen kooperieren. Also einem Hund kann durchaus ein menschlicher Freund, wahrscheinlich nicht jedem Hund, mal reichen als Sozialkontakt. Katzen eher weniger. Das heißt, ein Hund, der bei seinem Halter lebt, der in dem seinen besten Freund sieht, der sich da zu Hause und wohl fühlt, wird in der Katze, die neu dazukommt in die Familie, viel eher einen Eindringling sehen, als eine Katze, der das prinzipiell vielleicht sogar eher, die das sogar eher cool findet, wenn da noch ein anderer Vierbeiner auf einmal im Haus rumspaziert, statt nur so ein langweiliger Mensch. Und was sie auch beobachtet haben, die beiden Spezies verstehen sich in ihren Signalen und die verstehen auch die gegenteilige Signale. Und sie passen sich sogar an. Und da ist eine ganze, da hatte ich noch nie drüber nachgedacht. Hunde, wenn Katzen sich begrüßen, ist es sehr anders, als wenn Hunde sich begrüßen. Also alles funktioniert ja oder viel funktioniert über die Nase und über Beschnüffeln. Aber Hunde beschnüffeln sich am Po und Katzen beschnüffeln sich an den Nasen. Die machen dieses, was für uns so aussieht wie Küsschen geben, dass sie ihre Nasen so aneinander stupsen. So, wenn jetzt Hund und Katze zusammenleben, dann gewöhnen sich Hunde an, auch mit der Nase zu begrüßen, statt mit dem Po.
Spannend.
Voll. Das heißt, sowohl Katzen als auch Hunde sind in der Lage, Fremdsprachen zu lernen. Und das zeigt sich auch nochmal in einer anderen Studie, in der untersucht wurde, ob Katzen ihre eigenen Namen verstehen, wenn der Mensch sie sagt. Ja. Und sie tun es. Katzen reagieren in einer random Folge von Wörtern, wo sie zuerst natürlich reagieren, was will der Mensch von mir? Und dann irgendwann sich gewöhnen, okay, der sagt nur irgendwelche langweiligen, nichtsbedeutenden Worte. Wenn da irgendwo dazwischen eingestreut der Name der Katze vorkommt, werden sie wieder aufmerksam. Und das ist egal, ob das der eigene Halter tut oder ob das eine fremde Person tut. Und sie können auch unterscheiden, ob das ihr eigener Name ist oder der Name von einer Katze, die auch in diesem Haushalt lebt.
Das Problem, das ich da nur sehe, ist, dass die meisten Haustiere ja gar nicht mit ihrem Namen angesprochen werden, sondern irgendwelche immer absurder werdenden große Namen haben, oder?
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich darf da nicht so richtig drüber lachen.
Wie nennst du deine Katze?
Sein Name ist Ted, aber es kommt schon auch mal Teddy, Teddybär, Bärchen, Pfannkuchengesicht. Geil. Ja, und den Rest sage ich jetzt nicht.
Das Aktuelle bei uns ist für IntroCat, ich nenne sie Wurst, aber schon immer. Weil sie manchmal halt einfach eine Wurst ist. Aber meine Frau nennt sie Tomate, weil sie manchmal halt eine treulose Tomate ist.
Ja, okay. Aber vielleicht ist sie ja auch in der Lage, mehrere Namen zu haben, um das zu verstehen. Oder sie hat sich halt einfach daran gewöhnt, dass sich der Name ab und zu mal ändert.
Wahrscheinlich.
Ja. Ja, jedenfalls wollte ich abschließend zu dem Punkt kommen, dass Katzen durchaus Fremdsprachen sprechen. Sowohl von anderen Tierspezies als auch vom Menschen.
Sehr spannend.
Die Frage, die ich mir bei diesem Namensexperiment gestellt habe, ist, nur weil Katzen ihren eigenen Namen offensichtlich wiedererkennen, sagt das ja noch nicht so viel über ihr, und da kommen die Katzenpsychologen wieder ins Spiel, über ihre Selbsterkennung aus. Also das ist ja so ein bisschen das, was man auch manchmal als Unterscheidung zwischen Tier und Mensch nimmt, so in der Ethik, dass so ein Selbstkonzept existiert, so eine Wahrnehmung der eigenen Person. Und ich habe mich gefragt, inwieweit das Erkennen des eigenen Namens damit in Verbindung steht oder ob das einfach vollkommen zwei unterschiedliche Sachen sind.
Ich glaube, so diesen Spiegeltest, wo man so einen Punkt auf der Stirn hat und sich dann im Spiegel sieht und dann den Punkt bei sich selber entfernt, den bestehen Katzen nicht, soweit ich weiß.
Okay.
Wir Menschen sind da natürlich wie bei allem einfach nicht die Einzigen, die das können, sondern es gibt Raben, die das können, es gibt Delfine, die das können, es gibt Tintenfische, die das können, es gibt alle möglichen Tiere, die das irgendwie mit Bravour meistern. Aber ich glaube, Katzen gehören nicht dazu. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das wieder so ein Ding ist, wo wir halt sehr viel auf optische Reize setzen und Katzen da einfach ihr Sinnespektrum anders nutzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Test auch einfach nicht geeignet ist, aber ich weiß es nicht.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, also dazu habe ich mir keine Studie angeguckt, aber vielleicht ist das auch noch was, wo Katzenpsychologie nicht komplett in die Tiefe ausgereift ist. Noch einen interessanten Fakt, den ich so zwischen den Recherchen gelesen habe, ist, du kennst auch sicher diesen Spruch, Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal. Also abgesehen davon, dass ich gerne sagen würde, Hunde haben Frauchen, Katzen haben Personal. Weil das die Realität abbildet. Gab es da Erklärungsversuche für. Und einer davon ist, dass da Hunde früher domestiziert wurden als Katzen und auch anders domestiziert wurden als Katzen. Mhm. Also bei Hunden wurde da sehr viel mehr von Menschenhand eingegriffen und quasi artifiziell domestiziert und nicht natürlich. Dass Katzen sich einfach auf einer früheren Domestikationsstufe befinden als Hunde. Was wiederum bedeutet, wenn wir jetzt so arg, wie wir im Moment züchten und artifiziell in die Domestikation eingreifen, dass vielleicht in, sagen wir mal so 5000 Jahren, sich Katzen hundeähnlicher verhalten könnten. Ganz wilde Theorie.
So wild ist die Theorie gar nicht. Ich glaube, es muss auch gar nicht so lange dauern. Es gibt auch dieses Silberfuchs-Experiment, das halt über weniger als 100 Jahre die Domestikation von einem Wildtier zu einem hundeähnlichen Tier schon abgeschlossen ist. Dementsprechend so krass, wie wir halt bei Katzen züchten, kann ich mir das schon vorstellen. Dass es rasch geht, dass wir das vielleicht noch erleben.
Ja.
Obwohl wir so alt sind, ja, ne?
Und was ich dabei auch gelesen habe, ist, ich habe ein neues Fremdwort gelernt, Neotenie. Weißt du, was das bedeutet?
Mm-mm.
Das bedeutet, dass sich über einen menschengesteuerten Domestikationsprozess Kindchenschemata ausbilden.
Ah, ach so, ja klar. Ja, stimmt, das ist bei den Silberfüchsen auch so, ja.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir auch schon häufiger hatten, mit dem Brachycephalen und dem sich verbunden fühlen, je bedürftiger ein Tier ist. Anscheinend ist das nicht Teil von eines natürlichen Domestikationsprozesses, sondern nur von dem Artifiziellen, vom Menschen.
Ja.
Und dementsprechend, ja.
Ja, sehr interessant.
Jo, okay. Gut. Also, Ich glaube, deine Zuschrift verlagern wir in die nächste Folge, oder? Wir hatten es wild genug mit Herdenschutz.
Nee, ich kann das ganz schnell abhaken.
Okay, dann hau raus.
Weil es ist nämlich direkt mit einem Wunsch verbunden. Und zwar, also Alina hat uns geschrieben, letztes Mal ging es ja in der letzten Folge darum, dass Toxoplasmose, hast du uns erklärt, dass Dopamin, beziehungsweise die Vorstufe L-Dopa, oder wie heißt das?
Mhm.
Ausgeschüttet wird. Und sie hatte gefragt, ob schon jemand untersucht hat, ob PPID beim Pferd ist ja auch ein Dopaminmangel. Und ob man da irgendwie mal untersucht hätte, ob man da Toxoplasmose quasi gegensteuern nutzen kann.
Okay, Alina, ich sehe deine Doktorarbeit kommen.
Ganz genau, ja. Ich habe nämlich nichts dazu gefunden, aber ich finde das A sehr, sehr spannend und B bin ich immer wieder begeistert, was für coole, clevere Gedanken unsere Zuhörerinnen haben. Dementsprechend vielen Dank für die Zuschrift. Und sie hatte geschrieben, dass sie halt im Klausurenstress ist und ich hätte das mitbekommen bei ganz vielen anderen, dass die jetzt gerade dick in den Klausuren sitzen. Deshalb an alle, die uns gerade hören, um sich ein bisschen von der Klausur abzulenken, vom Klausurenlernen. Ihr schafft das, haltet durch. Es währt nicht ewig, ihr packt das.
Ja, das haben schon so viele geschafft. Geht irgendwann vorbei.
Genau,
richtig. Ja, sehr cool. Gut. Ultra spannend.
Ja, fand ich auch sehr, sehr cool.
Okay, Karin.
Dann haben wir es.
Chaotische Folge.
ein wenig chaotisch, trotzdem sehr spannend, ja. Gut.
Okay. Dann bis in zwei Wochen.
Hau rein. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch ihr zwischen dem Klausurenlernen uns was Spannendes schreiben möchtet, dann macht das doch per E-Mail an breakingvet@gmail.com oder ihr schreibt mir bei Instagram unter @der-YouTube-Tierarzt, alles ein Wort. Wir freuen uns. Bis dann.